Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 8. Januar. Heute mit den folgenden Themen. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe rechnet wegen Corona mit einer Zunahme von Sozialhilfebezügern. Nun warnt sie den Bund vor einer Überbelastung und fordert entsprechende Maßnahmen.
Der Bund ist insofern in der Pflicht, als dass er bis zum Ende der wirtschaftlichen Betroffenheit von dieser Krise seine Beiträge aufrechterhält. Wenn er früher aufhört, dann gibt es relativ rasch einen Übergang in die Sozialhilfe für einen großen Teil der Betroffenen. Und das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut für die Kantone und Gemeinden.
Sagt Christoph Eimann, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Dann.
Das ist schwarzer Humor, das ist eigentlich fast eine Bedingung für unseren Job auch.
Schwarzhumoriges im Museum für Kommunikation. Die besten Pressekarikaturen von 2020 gibt's in einem Online-Rundgang zu sehen. Und im heutigen Radioblog hören wir eine Geschichte mit dem Titel «Der Stolpertritt».
Im Wissen um die Umstände von Billy Becks Entlassung kann «Der Stolpertritt» auch als Abrechnung auf jenen Chefredaktoren gelesen werden, der Beck damals auf die Straße stellte.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Sie kommen also tatsächlich. Im vergangenen Juli gab der Berner Gemeinderat bekannt, Elektro-Trottinett-Verleiher zuzulassen. Insgesamt 250 E-Scooter sollen die beiden Anbieter Voi und Tier bald in Bern zur Verfügung stellen. Die entsprechende Einsprachefrist verstreiche heute ungenutzt, darüber schreibt die Zeitung Der Bund. Derweil berichtet das Statistische Bundesamt in Deutschland von knapp 2000 Unfällen mit E-Scootern im vergangenen Jahr. Diese Zahl sei jedoch nur wenig aussagekräftig, da die Anbieter ihren Betrieb wegen Corona zwischenzeitlich aussetzen mussten. Ein konkreter Starttermin für die Verleihsysteme in Bern ist noch nicht bekannt. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im vergangenen Jahr vergleichsweise stark angestiegen. Das meldet das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Im Dezember betrug die Arbeitslosenquote rund 3,5%. Ein Jahr zuvor lag sie bei ca. 2,5%. Am wenigsten stark sei die Quote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen angestiegen. Leidtragender der Corona-Krise seien hingegen vor allem Menschen ohne Schweizer Pass. Bei ihnen stieg die Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr am stärksten von 5,8 auf 6,4%. Die Schweizer Nationalbank hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 21 Milliarden Franken erzielt. Über einen Teil dieses Gewinnes dürfen sich nun Bund und Kantone freuen. Insgesamt 4 Milliarden Franken werden an sie ausgeschüttet. Der Gewinn sei laut SRF News unter anderem zurückzuführen auf die Strategie der Nationalbank im Aktienhandel. In Deutschland nehme die Bedrohung durch Rechtsextreme und ReichsbürgerInnen weiter zu. Zu diesem Schluss kommt der deutsche Verfassungsschutz. Die Gewaltbereitschaft in der rechten Szene wachse weiter an, zudem verfüge sie über immer mehr Mitglieder. Insgesamt 50.000 Personen gehören laut Verfassungsschutz dem rechtsextremen Spektrum respektive den ReichsbürgerInnen an. Der Anstieg sei unter anderem zurückzuführen auf starke Aktivitäten im Internet, schreibt die deutsche Zeitung Die Zeit. Das Internet diene oft als Echokammer für Radikalisierungen. Twitter, Facebook und Instagram haben die Accounts von Donald Trump auf unbestimmte Zeit blockiert. Die Social-Media-Plattformen versuchen damit zu verhindern, dass Trump weitere Nachrichten verbreitet, welche die Gewalt in den USA anschüren könnten. Vorgestern ließ der Präsident unter anderem verlauten, dass er die Menschen, welche das Kapitol stürmten, liebe und er sie für etwas Besonderes halte. Wie unter anderem die Deutsche Tagesschau berichtet, sei in der Nacht auf heute ein Polizist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der Beamte stand im Einsatz, als ein Mob das US-Parlamentsgebäude stürmte. Und damit noch zum Wetter. Der morgige Samstag ist mehrheitlich bewölkt bei ca. minus 1 Grad und auch am Sonntag kann sich die Sonne kaum durchsetzen. Es bleibt kalt bei minus 2 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wird die Corona-Krise zu einer Zunahme von Sozialhilfebezügern führen? Mit dieser Frage beschäftigte sich gestern die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, kurz SKOS. Die Antwort darauf ist eindeutig. Aufgrund der Krise werde ein Teil der Bevölkerung sowohl mittel- als auch langfristig auf die Unterstützung angewiesen sein, so das Fazit der gestrigen Konferenz. In ihrem aktuellen Szenario rechnet die SKOS damit, dass bis 2022 rund 3,8% der Bevölkerung Sozialhilfe beziehen werden, das sind etwa 20% mehr als bisher. Im Bereich der Sozialhilfe würde dieses Szenario zu Mehrkosten von rund 820 Millionen Franken führen. Die SKOS fordert den Bundesrat daher auf, die beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen bis zum Ende der Corona-Pandemie weiterzuführen. Ansonsten drohe eine Überbelastung, so der Verband an seiner gestrigen Konferenz. In einigen Kantonen seien die Zahlen schon jetzt am Steigen, erklärte mir Christoph Eimann, Präsident der SKOS, im Vorfeld dieser Sendung.
Wir haben gewisse Regionen, in denen ganze Branchen praktisch lahmgelegt worden sind. Als Beispiel kann ich Luzern erwähnen mit einem sehr starken Segment des Tourismus. Und dort sind natürlich sehr viele Tätigkeiten weggefallen. Und dort ist es natürlich auch nötig, mit Hilfsangeboten in der Sozialhilfe bereitzustehen, wenn dann die Maßnahmen des Bundes und der Kantone nicht mehr greifen werden.
Die SKOS geht ja davon aus, dass ein Teil der Bevölkerung mittel- und langfristig Einbußen erleiden wird und auf Unterstützung angewiesen sein wird, so vor allem Langzeitarbeitslose und selbstständig Erwerbende. In ihrem Referenzszenario gehen sie ja davon aus, dass sich die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Personen um über 20% erhöhen wird. Dies wiederum hätte Kostenfolgen im Bereich der Sozialhilfe von rund 820 Millionen Franken zur Folge. Braucht es für die Finanzierung dieser Kosten bestimmte Maßnahmen?
Es sind alles Szenarien, mit denen wir arbeiten. Wir müssen einfach in Betracht ziehen, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr so gut gelingt, Menschen aus der Sozialhilfe herauszuhelfen in den ersten Arbeitsmarkt. Dies, weil die Wirtschaft sich erholen muss und möglicherweise nicht in der Lage sein wird, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. Und deshalb möchten wir unbedingt, dass die Maßnahmen des Bundes weitergeführt werden und auch die der Kantone. Denn wenn die aufhören würden, dann wäre die Sozialhilfe, die ja von Kantonen und Gemeinden getragen wird, überfordert. Also wir brauchen einen sanften Übergang und deshalb müssen die Maßnahmen des Bundes noch weitergreifen.
Ich bleibe dennoch noch kurz bei diesem Szenario haften. Sie gehen ja grundsätzlich davon aus, dass die Zahl der SozialhilfebezügerInnen zunehmen wird. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hingegen rechnet ja interessanterweise für die Jahre 2021 und 2022 mit einer relativ stabilen Arbeitslosenquote von 3% respektive 3,3%. Sind das realistische Zahlen in Anbetracht der aktuellen Situation und Ihren Szenarien?
Es ist sehr schwierig, hier Prognosen zu stellen, weil sich die Situation, wie wir das auch erfahren haben, wieder ändern kann. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft erholt, dann gibt es oft einen Effekt, dass nicht alle gleich wieder integriert werden können, sondern dass da eine Konzentration in gewissen Berufen erfolgt und die sind vielleicht nicht stark vertreten bei den Leuten, die heute Sozialhilfe beziehen. Aber das sind alles jetzt Annahmen, die wir da haben. Die Zahlen gehen nicht auseinander. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Unsere Aufgabe ist es einfach darauf hinzuweisen, dass sich die Situation verschärfen kann und dass die Kantone und Gemeinden die Zeit nutzen, um entsprechende Vorbereitungsarbeiten zu tätigen, sei es bei der Budgetierung oder auch beim Zurverfügungstellen von genügend Ressourcen, das heißt genügend Personal für die Vermittlungstätigkeit, für die Beratungstätigkeit in der Sozialhilfe.
Kommen wir von den Szenarien zu den konkreten Aufgaben der Sozialhilfe zu sprechen. Eine davon ist ja, oder eine sehr zentrale Aufgabe ist ja neben der Existenzsicherung die berufliche und soziale Integration. Denken Sie, Sie können diese Aufgabe auch in den kommenden Jahren so wahrnehmen wie bisher?
Das wird sich zeigen, ob die Wirtschaft aufnahmefähig ist, ob die Wirtschaft Leute braucht. Und dann ist da noch eine große Vorarbeit zu leisten. Wir müssen versuchen, möglichst zielgenau diese Menschen, das ist jetzt ein technischer Ausdruck, zu platzieren im ersten Arbeitsmarkt. Also es ist mit der Beratung ganz wichtig und für diese Beratung brauchen wir Leute in den Sozialämtern, die genügend Zeit haben. Da gibt es Untersuchungen, dass diejenigen Leute, die weniger Dossiers betreuen müssen, größere Erfolge haben im Vermitteln von Arbeitsstellen im ersten Arbeitsmarkt. Also diese Arbeiten möchten wir eben auch gut vorbereitet wissen in den Kantonen und Gemeinden, deshalb auch unsere verschiedenen Szenarien.
In den letzten Jahren wurden ja die Rahmenbedingungen für die Sozialhilfe in gewissen Bereichen restriktiver. In der Krise führt das nun interessanterweise dazu, dass viele Personen aus Angst vor negativen Folgen auf Sozialhilfe verzichten. Herr Reimann, können Sie diesen Zusammenhang noch etwas ausführen?
In letzter Zeit ist bei den Sozialämtern von der Politik initiiert ein Schwergewicht auf die Kontrolle gelegt worden, auf die Vermeidung von missbräuchlichem Bezug. Und das ist sicher auch richtig so. Es handelt sich schließlich um Gelder, die in Form von Steuern bezahlt worden sind, die so ausgerichtet werden sollen. Also da darf man auch kontrollieren. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass ein Schwergewicht jetzt darauf liegen muss, die Menschen, die Sozialhilfe beziehen, zu begleiten, sodass sie möglichst bald wieder ein selbstständig geführtes Leben führen können und entsprechend auch aus dem ersten Arbeitsmarkt einen Lohn generieren können. Und das ist eine gewisse Verlagerung. Also es wird ins beratende Segment, wird mehr verlangt werden und da müssen wir schauen, wie die Balance zu finden ist. Das ist einfach ganz wichtig, dass man das erwähnt.
Grundsätzlich können wir ja festhalten, dass die Auswirkungen der Corona-Krise mittelfristig eine große Herausforderung für das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz darstellt. Muss sich das System Ihrer Auffassung nach also grundsätzlich verändern, um diese Herausforderung zu meistern und wenn ja, wie?
Ich sehe jetzt nicht einen Bedarf nach einer grundsätzlichen Veränderung. Wir haben die verschiedenen Hilfsangebote und die greifen. Das zeigt auch diese Krise. Die Hilfsangebote sind sehr rasch von der Politik verstärkt worden. Stichwort Kurzarbeit, Stichwort Bezugsdauer oder auch Erwerbsersatz für selbstständig Erwerbende. Das sind sehr gute Instrumente. Was wichtig ist in Zukunft, ist, dass die Abstimmung zwischen den verschiedenen Hilfsangeboten optimiert wird. Wenn wir in den letzten Jahren bei der Invalidenversicherung die Schwerpunktsetzung so erlebt haben, dass die Integration in den Arbeitsmarkt angestrebt wird, dann ist das sicher richtig und gut. Auf der anderen Seite sind dann aber alle die, die aus gesundheitlichen Gründen nicht vermittelt werden konnten, bei der Sozialhilfe gelandet. Und da müssen wir eine Feinabstimmung vornehmen zwischen den verschiedenen Trägern der sozialen Sicherheit. Das ist eine Aufgabe, die alle betrifft und die man gemeinsam angehen muss. Führt vielleicht auch dazu, dass mehr Gewicht eben auf die Weiterbildung, auf die Beratung zur Weiterbildung und auf die konkrete Integration in den ersten Arbeitsmarkt gelegt werden muss.
Ganz konkret, wo sehen Sie jetzt für die nächsten 1 bis 2 Jahre den Bund in der Pflicht und wo sehen Sie die Kantone in der Pflicht?
Der Bund ist insofern in der Pflicht, als dass er bis zum Ende der wirtschaftlichen Betroffenheit von dieser Krise seine Beiträge aufrechterhält. Wenn er früher aufhört, dann gibt es relativ rasch einen Übergang in die Sozialhilfe für einen großen Teil der Betroffenen und das wäre nicht gut, das wäre nicht gut für die Kantone und Gemeinden. Dann sollten aber auch die Gemeinden und die Kantone sich vorbereiten auf einen Anstieg, den es auch gibt, aus einem Grund, der nichts mit Corona zu tun hat. Die Flüchtlinge und diejenigen, die vorläufig aufgenommen worden sind, werden 2021 bis 2023 nicht mehr die Bundespauschale bekommen. So gesehen ist dann auch die Sozialhilfe für einen großen Teil von diesen Menschen zuständig. Also es gibt auch dort einen Fallzahlenanstieg dadurch. Und deshalb sind die Kantone und die Gemeinden auch gefordert, intern im Kanton einen Lastenausgleich anzustreben, wo es den noch nicht gibt. Sonst wird die eine oder andere Gemeinde überdurchschnittlich betroffen von Sozialhilfeausgaben. Es ist immer zufällig, wie viele Menschen, die Sozialhilfe beziehen, in der Gemeinde A oder B wohnen. Also da ist ein interkantonaler Lastenausgleich ist angezeigt. Der Bund wäre dann gefordert, wenn es nicht gelingt, die Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wenn die bei der Sozialhilfe verbleiben sollten, dann wäre es sinnvoll, wenn der Bund seine Zahlungen noch ein oder zwei Jahre weiterführen könnte.
Eine große Bedeutung kommt ja nicht nur der Situation von Flüchtlingen zu, sondern auch der Situation in der Bildung grundsätzlich. Es gilt ja den jüngeren Generationen, den Einstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Wo sehen Sie diesbezüglich die größten Herausforderungen?
Hier sind wir in der Verbundaufgabe mit der Wirtschaft. Und da können wir feststellen, dass es im Großen und Ganzen gelungen ist, trotz schwieriger Lage die Lehrverhältnisse aufrechtzuerhalten. Da und dort gab es Verschiebungen in andere Lehrbetriebe. Also die Wirtschaft hat gezeigt, von Ausnahmen abgesehen, dass es ihr wichtig ist, den Berufsnachwuchs zu schulen und den Berufsnachwuchs zu begleiten. Jetzt ist aber am Ende der Lehrzeit ganz wichtig, dass die jungen Menschen einen Anschluss haben. Deshalb müssen wir schauen, dass eventuell, falls noch Nachqualifikationen nötig sind, die angeboten werden können. Auch das eine Verbundaufgabe mit der Wirtschaft. Denn es wäre ganz, ganz schlimm, wenn junge Menschen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, nicht gebraucht würden in dieser Wirtschaft, um es mal so hart auszudrücken. Da müssen wir je nachdem gezielt helfen.
Soweit Christoph Eimann, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Einen Link zum detaillierten Monitoring der Fallzahlen in der Sozialhilfe und den konkreten Forderungen der SKOS an den Bund gibt es unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der finnischen Metalband Children of Bodom und war bis zuletzt deren Frontman. Ende Dezember ist der Gitarrist und Sänger Aleksi Laiho im Alter von gerade mal 41 Jahren in Helsinki gestorben. Die Gitarre zum Singen gebracht hat Laiho allerdings nicht nur für Children of Bodom, sondern auch für die finnische Hardrock-Formation The Local Band. So auch in diesem Song hier mit dem Titel Sunglasses at Night.
We'll be right back.
Radio Info. Kultur.
Karikaturen sind kommunikative Höchstleistungen. Mit wenigen Strichen werden komplexe Themen auf ein einziges Bild heruntergebrochen. Kein Wunder also, widmet das Museum für Kommunikation Karikaturen jährlich eine Ausstellung, und zwar die Ausstellung «Gezeichnet». Zu sehen gibt's jeweils die besten Pressekarikaturen des vergangenen Jahres. Rund 200 Bilder von 50 verschiedenen Zeichnerinnen und Zeichnern aus der ganzen Schweiz. Trotz Corona können diese Karikaturen derzeit täglich betrachtet werden. Auf der Webseite des Museums für Kommunikation kann man virtuell durch den Ausstellungsraum flanieren und sich die Zeichnungen anschauen. Der Augenschein zeigt, nebst Corona hat dieses Jahr etwa auch Black Lives Matter, Brexit und 5G die Zeichnerinnen zum Bleistift greifen lassen. Gisela Feutz hat sich zusammen mit Silvan Wegmann einige der Karikaturen der Ausstellung angeschaut. Silvan Wegmann zeichnet selber seit rund 25 Jahren Karikaturen, die er unter dem Namen Sven regelmäßig im Nebelspalter der Sonntagszeitung und anderen Formaten veröffentlicht. Auf seinen eigenen Stil angesprochen, sagt Silvan Wegmann:
I'm learning by doing. Also ich habe, wenn man so die ersten Karikaturen von mir anschaut aus den Anfangsjahren, dann wundere ich mich ab und zu, dass das veröffentlicht wurde. Also man rutscht da rein in diesen Job, das kann man nicht lernen. Ich kam aus dem grafischen Bereich und habe dann ein bisschen geübt, wie zeichnet man sowas, und das entsteht dann der Stil. Aber es geht dann doch relativ schnell, bis jeder Cartoonist seinen eigenen Stil, seinen persönlichen Stempel quasi hat, wie man ihn erkennt.
Neben dir abgebildet, da geht's um 5G-Antennen auf dem Alterszentrum und eben die gute Nachricht, sie werden nicht am Coronavirus sterben. Sehr schwarzhumorig, gibt's für dich auch Themen, wo du selber findest, nein, geht nicht?
Satire darf alles grundsätzlich, Das ist so, und auch Karikatur, und das ist schwarzer Humor, das ist eigentlich fast eine Bedingung für unseren Job auch, dass man da auch ein bisschen die Leute überrascht, überrumpelt, nicht gerade verletzt natürlich, aber es gibt Menschen, die finden das todlustig, andere ärgern sich darüber. Das ist unser Beruf, der ist so. Also für mich ist der jetzt so, wie ein Cartoon sein muss.
Nebendran geht's um Glencore, also wie sie im Tschad agieren, wie in der Schweiz agiert wird von Tony Marchand, ebenfalls aus der Westschweiz. Wie ist denn so der Unterschied von der Deutschschweiz zur Westschweiz? Lässt sich ein Unterschied feststellen in Bezug auf Thematik oder in Bezug auf Zeichenstil?
Ja, es gibt schon gewisse Unterschiede. Ist, glaube ich, auch die Kultur im Französischen, also von Frankreich in der Romandie, hat eine Karikatur viel mehr Wert, auch in einer Zeitung. Eine Zeitung braucht fast eine Karikatur, sonst ist sie keine richtige Zeitung. In der Deutschschweiz ist man da wie üblich ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender. Es ging sehr lange, bis sich auch die Karikaturen in Deutschschweizer Zeitungen etabliert haben. Und das merkt man schon auch, dass vielleicht in der Romandie eine Pointe schärfer sein darf als vielleicht bei uns. Aber es gleicht sich doch langsam auch an. Also.
Wie ist denn der Austausch grundsätzlich zwischen Deutschschweiz und Romandie? Also kennt man sich, beobachtet man, was man gegenseitig unternimmt?
In den letzten Jahren trifft man sich öfter. Wir haben auch jetzt über Gezeichnet, trifft man sich natürlich Ende Jahr hier in Bern. Dann hat in Morsch ist das Karikaturmuseum der Westschweiz. Dort trifft man sich für Veranstaltungen immer wieder und tauscht sich so mehr aus. Aber schlussendlich sind natürlich alle Karikaturisten in ihrem Elfenbeintürmchen und machen ihr Ding. Und so groß ist der Austausch nicht, aber ist doch immerhin vorhanden.
Hier unten haben wir Bundesräte, die letzte Bundesrätin Viola Amherd. Wer ist denn dein Favorit zu zeichnen?
Also von den Bundesräten Uli Maurer. Mhm. Also erstens mal wegen seiner Mimik, wegen seinen Lippen, wegen seinem Gesicht. Auch die Art und Weise, wie er auftritt. Ich finde ihn wirklich toll zum Zeichnen auch. Alain Berset ist super. Da muss man nicht viel Frisur machen, außer Augenbrauen groß. So, ich mag die Figuren sehr, aber auch die neuen. Das ist natürlich, jeder Karikaturist hat einen anderen Favoriten. Der eine sagt, den mag ich nicht zeichnen, und beim anderen ist es genau das Gegenteil und so weiter.
Max Spring hat einmal in der Arena live gezeichnet, und da war Didier Burkhardt, und er hat gesagt, ja, von der Diskussion habe ich keine Angst, aber vor Ihnen. Gab es bei dir auch schon direkte Reaktionen auf deine Zeichnungen?
Ja, oft, in allen Varianten natürlich. Ah, ja. Ja, es ist von positiven Rückmeldungen bis auch zu Shitstorm gibt's alles, je nachdem, was man macht. Auch Politiker ist lustig, wenn man sie trifft, die einen haben Respekt, sind ein bisschen distanziert, die anderen haben Spaß daran, die einen sind beleidigt, wenn sie nicht gezeichnet werden, gibt es auch, also ein bisschen alles.
Lass uns mal noch auf deine Seite hier kommen. Da sind wir wieder in der Westschweiz bei Vincent Lepe. Er spricht an Zensur beziehungsweise der schwere Stand, den Karikaturen ja hatten. Also 2018 die New York Times Karikaturen abgesetzt. Stichwort Charlie Hebdo. Was für ein Wind weht denn momentan bei euch?
Momentan haben wir so viel Arbeit wie noch nie eigentlich. Und wenn die Karikaturisten viel zu tun haben, dann geht es der Welt in der Regel nicht so gut. Also das ist ein bisschen ein Zeichen. Aber der Druck, der auf die Medien ausgeübt wird, auch über soziale Medien, der ist schon sehr stark und den spüren wir natürlich auch, dass die New York Times keine Karikaturen mehr zeigt wegen Reaktionen von Lesern und aus der Politik in den USA. Das ist schon ein Alarmsignal eigentlich auch für unser Genre, dass das jetzt möglich ist plötzlich, dass man da wirklich so viel Einfluss auf eine Redaktion nimmt, die ja eigentlich den Cartoon abgedruckt hat und den abgesegnet hat und die nachher sich entschuldigt, den Cartoon zurückzieht und nie mehr etwas zeigt. Das finde ich ein sehr schlechtes Zeichen für die Meinungsfreiheit auch schlussendlich.
Ja, und das andere ist, du hast es angesprochen, also dass Zeitungen grundsätzlich einen schweren Stand haben mit der ganzen Gratiskultur, mit der Verlagerung ins Netz. Das werdet ihr auch zu spüren bekommen.
Ja, natürlich. Also wer bezahlt noch Zeitung, wer bezahlt uns? Das ist halt auch eine Finanzfrage. Und die Lösung haben die Medienhäuser ja bis heute noch nicht, wie das online abgehen soll. Wer da wie was bezahlt, machen es mit Paywall, wie auch immer. Und für uns Cartoonisten, wir hängen da im gleichen Boot wie alle Journalisten auch. Also es ist nicht so sehr absehbar, was genau kommen wird. Wir sehen einfach, dass der Druck größer wird und dass die Finanzmittel kleiner werden.
Was kommen wird, ist in dieser Beziehung nicht absehbar, aber doch in Beziehung auf dieses Bild hier, also Chabad, der da den Brexit anspricht. Das wird etwas sein, was euch beschäftigen wird. Was denkst du, wird euch sonst noch beschäftigen in nächster Zeit?
Könnte sein, dass Corona uns noch ein bisschen beschäftigt. Wo ich jetzt zum Beispiel gespannt bin, ist tatsächlich die Brexit-Verhandlungen. Lenkt ein bisschen von Corona ab. Manchmal ist man auch froh, hat man was anderes als Corona und Trump. Und die Schweiz mit dem Rahmenabkommen natürlich steht an, was dort weitergeht. Aber Brexit ist schon ein Thema, das uns beschäftigen dürfte.
Das Interview mit Silvan Wegmann wurde Mitte Dezember aufgezeichnet. Die Karikaturen, von denen im Beitrag die Rede ist und alle anderen der Ausstellung gezeichnet, kann man auf dem virtuellen Rundgang auf der Webseite des Museums für Kommunikation anschauen, und zwar noch bis am 7. Februar. Den Link gibt's auch bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Hörkolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Lukas Job. Er ist Kinder- und Jugendbetreuer sowie freier Texter und Comiczeichner. Er liest eine Geschichte mit einer unerwarteten Wendung. Hier ist der Stolpertritt.
Daniel Finger ist in Kleinbasel aufgewachsen. Er besuchte die Rudolf-Steiner-Schule am Jakobsberg-Holzweg, absolvierte eine kaufmännische Lehre und arbeitete danach bei einer Versicherung. Später erlangte er die Matura für Erwachsene und lebte 2 Jahre in Winterthur, um an der Fachhochschule Journalismus zu studieren. Nach dem Abschluss kehrte Finger nach Basel zurück und heuerte bei einer Online-Zeitung an, zunächst als Redaktor im Kultur- und Gesellschaftsressort. Später wurde er von der Geschäftsleitung zum neuen Chefredaktor ernannt. In dieser Funktion kündigte Daniel Finger der altgedienten Redaktorin Billy Beck fristlos, weil sie gegenüber Fingers Führungsstil Kritik äußerte und es sich mit ihrem altbackenen Schreibstil mit der neu eingesetzten, stark verjüngten Redaktion verscherzte. Besagte Billy Beck verabschiedete sich daraufhin in die Bundeshauptstadt Bern, wo sie sich in eine Wohnung nahe des Rosengartens einmietete, fest entschlossen, es in der bernischen Idylle als freie Autorin zu versuchen.
Der literarische Durchbruch blieb Billy Beck zeitlebens verwehrt. Ihre Geschichte mit dem Titel «Der Stolpertritt» wurde in einer Anthologie veröffentlicht, die zum 10-jährigen Jubiläum des Kulturvereins Waldenburg in einer Auflage von immerhin 200 Exemplaren gedruckt und an die Vereinsmitglieder sowie an die Damen und Herren Gemeinderäte sämtlicher Gemeinden des Waldenburger Tals im Kanton Basel-Landschaft verteilt wurde. Im Wissen um die Umstände von Billy Becks Entlassung kann «Der Stolpertritt» auch als Abrechnung auf jenen Chefredaktoren gelesen werden, der Beck damals auf die Straße stellte. Als Abrechnung auf Daniel Finger. Der Stolpertritt. Oppliger kippte die Rückenlehne seines Bürostuhls nach hinten und legte den Kopf in den Nacken. Soeben hatte er einen neuen Artikel aufgeschaltet und auf seinem Social-Media-Kanal verlinkt. Eine Reportage über das große Einkaufszentrum am Stadtrand. Dafür hatte sich der Online-Redaktor 2 Tage Zeit genommen, im Hotel des Einkaufszentrums ein Zimmer gemietet und seine Erlebnisse vor Ort in Wort und Bild festgehalten. Ziel von Oppligers Reportage war es, herauszufinden, ob das Gesamtbild des Einkaufszentrums eher einer ungemütlichen Tristesse oder doch einem vergnüglichen Stell-dich-ein mit Erlebnischarakter entsprach. Oppliger erzählte die Geschichte in der Ich-Perspektive, angefangen frühmorgens auf dem Weg zum Einkaufszentrum, den er auf seinem modischen Fahrrad zurücklegte, über die vergnügliche Einkaufstour am Nachmittag bis hin zum Abendessen, das er im hauseigenen Restaurant bestellte und noch vor dem Verzehr abfotografierte. Mit einem Augenzwinkern setzte er sich in seiner Reportage gekonnt selbst in Szene. Sein Text entsprach einer amüsanten Vermittlung subjektiver Gedankenvorgänge eines hippen, zugleich kritischen Konsumenten. Oppligers Fazit war eindeutig. Das Einkaufszentrum bot insgesamt ein tristes Bild, garantierte aber auch reizvolle, weil unkonventionelle Einkaufserlebnisse in Form auserlesener Produkte. Johanneskrauttee aus biologischem Anbau zum Beispiel oder Schnapsminiaturfläschchen. Am späten Nachmittag verließ Oppliger das Redaktionsgebäude und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs genehmigte er sich einen Cappuccino im Pappbecher. Mit dem Becher in der Hand überprüfte er rasch die App seines Social-Media-Kanals, um zu sehen, wie die Leserschaft auf seine Reportage reagierte. Bereits waren erste Likes und Kommentare zu verzeichnen. Die Leserschaft lobte Witz und Scharfsinnigkeit des Autors. Auch die Idee, eine Reportage über das Einkaufszentrum zu verfassen, schien bei der Community gut anzukommen. Ob all den positiven Rückmeldungen steigerte sich Oppligers ohnehin gute Laune noch. Hinsichtlich der nächsten Blattkritik fühlte er sowas wie Vorfreude in sich aufsteigen. Einmal mehr war es ihm gelungen, sein kreatives Potenzial auszuschöpfen und den Kollegen auf der Redaktion zu zeigen, wie man in souveräner Manier einen würzigen Text verfasst, der Klickzahlen generiert, ohne eine gesellschaftskritische Note vermissen zu lassen. Im Geiste sich selbst auf die Schultern klopfend, mit dem Pappbecher in der linken und dem Smartphone in der rechten Hand, übersah Oppliger beim Überqueren der Tramgeleise, dass ein Angestellter des städtischen Reinigungsdienstes auch die seine Arbeit ganz ordentlich erledigte. In der Eile hakte Oppliger mit dem rechten Fuß am elektronischen Hartbodenreiniger ein, der an der Wand angelehnt war. Dabei geriet er ins Stolpern, konnte sein Gleichgewicht in letzter Sekunde aber aufrechterhalten und den Cappuccino gerade noch vor dem Ausschütten retten. 2 Schritte später erblickte der durch den Stolpertritt emotional etwas aufgewühlte Oppliger vor sich ein kleines Krokodil, das aus dem nahegelegenen Zoo ausgebüxt war. Das Krokodil ließ sich nicht zweimal bitten und fraß den Schreiberling mir nichts, dir nichts auf. Die Mischung aus Menschenfleisch, Eau de Toilette und Cappuccino ließ das Krokodil nach dem ersten Bissen kurz innehalten. Den Rest des Redaktors verschlang es auf übliche Weise, gedankenlos, mit vollem Genuss.
Ah!
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 8. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Gisela Feutz und Lukas Tschopp. Und am Mikrofon verabschiedet sich Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Abendinfo der am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.